So, hallo und herzlich willkommen zur 6. Ausgabe unseres Open Source und Linux Podcasts. Und ich bin der Jean und darf hier Joe sehr, sehr gerne begrüßen.
Ja, ich grüße euch auch wie immer an dieser Stelle zu unserem gemeinsamen Podcast von Jean und Joe.
Jo, da wären wir wieder. Ich denke, am Anfang müssten wir uns ein bisschen entschuldigen, beziehungsweise eigentlich nur ich. Ich habe es eigentlich verbockt und zwar kam ja jetzt 2-3 Wochen keine Folge mehr. Gut, das eine Mal war ich im Urlaub, ich war segeln, es war wunderschön. Aber in der Woche danach, habe ich den Termin irgendwie verpeilt, beziehungsweise war zu sehr beschäftigt, dass ich das einfach komplett vergessen habe. Und habe quasi den Joe auch so ein bisschen versetzt. Das tut mir immer noch ziemlich leid, muss ich sagen. Gehört sich nicht, ne? Ich hoffe, das passiert nie wieder so.
Es ist unentschuldbar, ja. Und ich werde dir das auch mein Leben lang nachtragen, logischerweise.
Auf jeden Fall, bist du berechtigt.
Ja. Manche Sachen kann man einfach nicht vergessen, ja. Das geht einfach nicht,
genau,
das geht zu tief.
Ja, ja, ist vorbei mit uns.
Und das gehört jetzt einfach dazu, ne? Es gibt bestimmte Grenzen, aber wenn man die überschreitet, ist vorbei.
Ja, ich weiß, ich habe den Bogen überspannt. Ja,
ist wahr. Aber ich bin trotzdem hier, also, ja gut.
Ja, ich habe dich halt gezwungen, also.
Ja.
Ja. Naja, ist halt so, ja. Ja, cool. Ansonsten, ja, darf ich so eine ganz, ganz kleine Webpräsenz ankündigen auf www.linuxguides.de/podcast. Ja, genau, ist halt so eine kleine Webpräsenz, wo man halt die ganzen Links findet nochmal, auch wo wir überall gelistet sind und den RSS-Feed, wobei da sich die Adresse jetzt demnächst ändern wird, ich denke vielleicht zur nächsten Woche. Das heißt, könnte sein, dass der nächste Podcast nicht auf dem jetzigen RSS-Feed stattfinden, beziehungsweise ihr da die Information bekommt, weil ich vom Server her umgezogen bin und leider ein bisschen ärgerlich, aber genau, schaut da entweder, wenn ihr es auf YouTube schaut, in die Videobeschreibung oder auf linuxguides.de/podcast. Genau, da findet ihr dann den aktuellen RSS-Feed und ich glaube, organisatorisch gibt es sonst nichts weiter zu sagen, oder?
Nee, von meiner Seite aus nicht.
Ja, cool.
Also, wir können jetzt beginnen zu quatschen.
Ja, perfekt. Also, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einem kleineren Thema an, was ich jetzt letztens gelesen habe und irgendwie kaum glauben konnte. Und zwar gibt es jetzt eine Patentklage gegen die GNOME Foundation.
Jo, die gibt's. Und zwar betrifft das Programm Shotwell, das wahrscheinlich viele von euch kennen. Das ist also ein Bilderorganisationsprogramm. Eigentlich bei vielen Linux-Distributionen ist das Standard und ist teilweise dann auch schon vorinstalliert. Also ich denke schon, auch bei Linux Mint ist es dabei, oder? Ich benutze das eigentlich nicht, aber ich kenne es. Ich habe mir das mal angeschaut, ist eigentlich ganz nett. Na, da kann man dann bestimmte Favoriten benennen und mit Sternchen die Bilder und so weiter. Also ist schön gemacht. Und da gibt es jetzt in der Tat eine Patentklage von Rothschild irgendwas. Rothschild Imaging, bla bla bla, so ähnlich heißt die Firma.
Rothschild Patent Imaging.
Genau. Und ja, es geht wohl darum, dass die irgendwas eingebaut haben, worauf ein Patent besteht, also eine Patentrechtsverletzung. Und das hat wohl damit zu tun, dass man Bilder aus dem Smartphone rüberladen kann. Irgendwo.
Genau.
In dieser Kette muss das stattfinden. Also so ganz genaue Informationen gibt es, glaube ich, noch gar nicht.
Nee,
da wird, weil das natürlich auch jetzt zum Gerichtsverfahren führt. Ich denke, deswegen werden sich die Leute jetzt auch ein bisschen in Schweigen hüllen.
Ja klar, muss man machen. Aber das Patent, was die ja überhaupt angemeldet haben, also diese Rothschild Patent Imaging GmbH, GmbH ist es ja nicht, Gott sei Dank, ist ja so ein amerikanisches Unternehmen. Die haben ein Patent angemeldet, das beschreibt, dass man eine Bilddatei zwischen Geräten über Funk übertragen kann. Ja, darauf haben die ein Patent angemeldet kannst du ja so ziemlich auf alles anmelden. Oder anwenden oder auf viele Sachen. Und von daher, ja, war das eher eigentlich am Ende so ein Witzpatent. Und das Witzige ist, die Firma hat sich gar nicht so genau mit Shotwell beschäftigt, weil, oder überhaupt mit GNOME beschäftigt, weil die meinen, GNOME verkauft das Programm auch noch, ja, und fordert dann quasi Schadensersatz und Patentgebühren und alles Mögliche, ja. Ist eigentlich traurig, dass überhaupt sowas, Leute sowas machen, beziehungsweise ist ja eigentlich offensichtlich einfach nur ein Witz, aber ja, dass es überhaupt geht in der Hinsicht, finde ich schon witzig, beziehungsweise hoffen wir mal, dass der GNOME jetzt in keine bedrängliche Lage kommt, aber ja.
Ich glaube es nicht. Also in Amerika ist es ja dann auch üblich, dass das irgendwie außergerichtlich dann auch beendet wird, also dass man sich irgendwo einigt. Ne? Also, aber es ist einfach ärgerlich. Man muss sich trotzdem damit beschäftigen und man hat eigentlich gedacht, die Zeit dieser Patentrechtsklagen, die ist vorbei. Also vor 10, 15 Jahren kam ja auch Microsoft und andere Firmen oft an mit irgendwelchen Patentrechtsklagen. Ne?
Gegen Linux?
Bitte?
Gegen Linux?
Ja, gegen, sowas? Gegen Open Source und gegen Linux und so weiter. Ne? Das wurde verletzt. Das hat sich teilweise auch über Jahre hinweggezogen und so richtig rausgekommen ist eigentlich nichts dabei. Und deswegen hat man in den letzten Jahren von solchen Dingen auch ganz wenig gehört. Also weil ja man feststellt, es gibt eine bestimmte Annäherung zwischen Microsoft, Apple auf der einen Seite und auch diesen ganzen anderen großen Firmen und dieser Open-Source-Gemeinschaft. Und deswegen überrascht mich das sehr, dass jetzt sowas kommt, weil ich habe ehrlich gesagt schon lange nichts mehr in dieser Richtung gehört. Und wie du schon sagst, gerade dieser Fall, denke ich, ist auch inhaltlich nicht so ganz haltbar. Ich glaube nicht, dass da irgendwas dabei rauskommt.
Ich denke auch nicht, ja. Aber ich denke ja, insgesamt ist die Open-Source-Software-Industrie, wenn man es vielleicht so nennen will, ja auch insgesamt viel, viel mächtiger geworden seit früher. Ich denke, früher hat man es einfach mal probiert so nach dem Motto, dass die sich überhaupt erstmal gerichtlich verteidigen können oder sowas. Aber mittlerweile, ja, stecken da ja mittlerweile auch teilweise milliardenschwere Unternehmen dahinter. Und ich denke, von daher versuchen die meisten das vielleicht auch gar nicht mehr in der Hinsicht. Und ja.
Also die GNOME Foundation ist ja keine kleine Glitsche. Also das, die haben ja auch, wie du schon sagst, auch Einfluss und die haben jetzt auch ein bestimmtes Standing und werden sich das jetzt auch nicht gefallen lassen. Also da wird dann schon auch gekämpft.
Ich denke auch, ja.
Ich meine, man muss natürlich immer aufpassen, wenn man irgendwie etwas macht, ob man damit nicht Rechte von anderen, von dritten Personen verletzt. Das geht ja uns auch so. Ne? Als YouTuber beispielsweise kann ich ja auch nicht einfach ein Lied in meinem Vorspann nehmen, wo ich keine Rechte habe. Genau. Also das ist ja klar, man muss schon aufpassen, dass man nicht Rechte verletzt oder Bilder nehmen, wo jemand drauf ist, der das nicht haben möchte. Solche Dinge sehe ich auch absolut ein. Also da muss dann auch eine bestimmte Grenze natürlich da sein. Insofern, ja, was jetzt da genau der Hintergrund ist, müsste man dann vielleicht auch genauer noch wissen, inwiefern. Aber mein Shotwell gibt schon so lange und denen ist das erst jetzt aufgefallen. Das ist auch irgendwie seltsam.
Ja, das macht irgendwie, ich finde, nicht so richtig viel Sinn. Aber gut, vielleicht kommen wir einfach gleich direkt mal zum nächsten Thema, wo auch nochmal die Open-Source-Welt so ein bisschen in der Außenwelt nochmal vielleicht steht. Und zwar das Bundesministerium für Innere Sicherheit, glaube ich sogar, will die digitale Souveränität stärken. Ja, der Horst Seehofer, okay, ich glaube, der ist nicht für innere Sicherheit zuständig, aber der hat dann auch zum Beispiel eine Rede gehalten, dass, ja, die das jetzt geprüft haben, dass einmal, ja, zum Beispiel relativ viel von Microsoft oder relativ stark von Microsoft abhängen, von deren Produkten, von Oracle, von SAP, aber auch zum Beispiel, und die wollen von diesen proprietären Sachen am Ende irgendwie wegkommen und, Dabei soll der Einsatz von Open-Source-Lösungen eine wesentliche Rolle spielen, haben sie gesagt. Ich finde das super cool, dass jetzt so langsam vielleicht eine Kehrtwende stattfindet. Wobei man ja eigentlich vor so ein paar Jahren dachte, zum Beispiel das mit München oder mit Niedersachsen oder so, keine Ahnung, dass die es einfach in der Hinsicht nicht verstehen. Aber wird in der Hinsicht, ja, die Töne werden immer lauter. Und es gibt ja mittlerweile auch so ein paar Open-Source-Lobbyisten, wenn man so will, die halt die Politiker dann über Open-Source-Lösungen beraten. Und das finde ich einfach mega cool. Zum Beispiel gab es jetzt auch ein Patent, was eingereicht wurde. Genau, so ein Bundestags-Petitionsausschuss. und alle bis auf die FDP-Fraktion, haben sich quasi hinter Petition gestellt. Und also geht es langsam auch ein bisschen voran, auch in der Bundesregierung. Und das mit Nextcloud haben wir ja mitbekommen, aber auch in anderen Bereichen sollte jetzt doch vermehrt über Open-Source-Software nachgedacht werden. Das ist super cool, finde ich.
Ja, ich denke auch, dass das zumindest drüber nachgedacht wird, ist ein gutes Zeichen. Ich denke aber trotzdem, dass die Fachleute in der Politik einfach fehlen. Also wenn jetzt so etwas verabschiedet wird oder wenn so etwas beraten wird, dann fehlen die Leute, die sich da wirklich damit auskennen. Und deswegen glaube ich, dass sich das noch sehr lange hinziehen wird. Also von der Absicht, da etwas zu fördern oder zu wollen, bis hin zu das nutzen wir jetzt, denke ich, werden möglicherweise noch viele Jahre ins Land ziehen. Da bin ich ein bisschen pessimistisch, was die konkrete Umsetzung dann betrifft. Also ich finde es gut, dass der Wille da ist, so wie du das auch sagst. Also dass man überhaupt mal zur Kenntnis nimmt, dass es so etwas überhaupt gibt und dass es möglicherweise sogar angewendet werden kann, sinnvoll. Aber bis es dann soweit ist, dass es tatsächlich irgendwo stattfindet, das, denke ich, ist ein sehr, sehr langer Prozess.
Ja, ich denke, das wird sich noch ein bisschen hinziehen, beziehungsweise wenn man ja von dem einen System ins andere umstellt, das dauert ja teilweise 2-3 Jahre, ja. Ich denke schon, dass am Ende so ein bisschen Fachpersonal dann vorhanden ist. Klar, die Administratoren, die halt momentan die Server oder halt die Systeme von verschiedenen Behörden und so weiter verwalten, die müssen umgeschult werden, beziehungsweise müssen, vielleicht auch sogar ersetzt werden, wenn sie damit nicht so richtig viel zu tun haben wollen. Gibt es ja auch viele Administratoren, die dann nur auf ihr eines System setzen und das war's so nach dem Motto. Und in der Hinsicht wird es auf jeden Fall Umstrukturierung geben müssen. Aber insgesamt, dass professionelle Fachleute fehlen, würde ich nicht sagen. Ah gut, okay, gut. Doch, sie fehlen, also so im Open-Source-Bereich. Oder insgesamt im Linux-Bereich werden solche Fachkräfte wirklich händeringend gesucht, leider. Aber insgesamt gibt es schon, Experten bzw. Fachkräfte, die da sich wirklich mit auskennen und zum Beispiel auch verschiedene Firmen, die dann zum Beispiel jetzt mit Nextcloud, ja, die geben ja ihren eigenen Support oder Univention oder sowas oder OwnCloud, gibt es ja ganz viele, verdienen ja quasi ihr Geld mit diesem professionellen Support. Und ich denke schon, dass es auf jeden Fall umsetzbar ist, auch wenn es wahrscheinlich noch, ich denke, mindestens 1-3 Jahre dauern wird, dass man wirklich mal sich entschließt, irgendwo hinzuwechseln und dann, bis das, umgestellt wurde. Ich würde mal sagen, noch ein bisschen mit Verzögerung 10 Jahre könnte es, glaube ich, schon noch dauern.
Ja, ich habe ja letzte Woche in meiner News-Sendung auf meinem Kanal eine Umfrage veröffentlicht. Also nicht von mir eine Umfrage, sondern die offiziell gemacht wurde. Und zwar wurden 800 Unternehmen, so Mittelstand, also mehr als 1000 Mitarbeiter, also nicht irgendwie was Kleines, die wurden gefragt, was sie von Open-Source-Lösungen in ihrem professionellen Umfeld halten würden. Also, und da kam dabei heraus bei der Umfrage, 80% sind grundsätzlich positiv und sind sehr aufgeschlossen gegenüber diesen Themen. Und sie würden es auch einsetzen wollen, kein Problem. Dann wurde aber auch gefragt, ja, was hält euch denn von dieser Geschichte dann noch ab? Und dann haben fast genauso viele geantwortet, ja, es gibt einfach noch massive Probleme. Und dann wurde aufgezählt, also es gibt nicht die Bereitschaft, innerhalb der Belegschaft etwas Neues auszuprobieren und zu machen, denn man hat sich an bestimmte Abläufe, an einen bestimmten Workflow gewöhnt. Ne? Und man muss sich das ja so vorstellen, wenn in einem größeren Betrieb etwas umgestellt wird, wir kennen das ja selber auch, wenn eine neue Version von, und sei es nur ein Grafikprogramm, rauskommt, dann müssen wir unter Umständen unsere Arbeitsabläufe verändern, weil ein Menü anders ausschaut. Na, das müssen gar keine großen Sachen sein. Das alles hemmt den Arbeitsfluss. Na, das heißt, etwas, was seit vielen Jahren eingespielt ist, will man ungern aufgeben, weil jeder weiß, was muss er genau machen, was habe ich vielleicht für Tastaturkürzel und. Mhm. Na? Der zweite Punkt ist, dass die tatsächlich sagen, es fehlt an professionellem Support. Das befürchten sie einfach. Na? Also sie, oder zumindest kennen sie nicht den Weg, wo man jemanden bekommen kann, der einen dann wirklich unterstützt, wenn es Probleme gibt. Und der dritte Punkt, der die Leute abhält, ist ganz einfach, dass es keine spezialisierte Software gibt, die sie in ihrem Unternehmen brauchen. Na, es ist nicht damit getan, dass man Microsoft Office mit LibreOffice ersetzt, sondern die haben teilweise Anwendungen, die speziell für diese Firma geschrieben wurden und die eben nur auf Windows Rechnern laufen. Und es gibt überhaupt keine Alternative im Open-Source-Bereich, weil da überhaupt niemand dran denkt, ja, dass man sowas, also zum Beispiel irgendwelche Abrechnungssoftware für irgendwelche Firmen, die ja ganz spezifisch dann auf dieses Unternehmen zugeschnitten sein muss, die dann auch programmiert wird, gegen Bezahlung natürlich, ne? Und dann hat eben dieses Unternehmen diese Software und da fehlt es eben in der Open-Source-Welt an Leuten, die eine entsprechende Software dann tatsächlich erstellen erstmal. Ne? Also nicht jetzt auf etwas zugreifen, was es schon gibt, sondern dass man sagt, ich brauche aber das und das und das. Und wenn ich das nicht habe, dann nutzt mir das alles nichts, ob das Open-Source ist oder nicht. Ich brauche das für meinen Ablauf. Ne? Und das sind dann die Probleme, die man auch verstehen muss, dass diese Probleme da sind. Also ein Unternehmen muss funktionieren Tag für Tag und es muss reibungslos funktionieren.
Das ist ein großes Argument, ja. Also ja, genau, viele Unternehmen nutzen auch zum Beispiel bestimmte proprietäre Software, zum Beispiel für das ganze Management oder sowas. Oder,
absolut.
Genau, und die gibt es halt meistens nur für Windows, beziehungsweise wurden nur für Windows entwickelt. Klar, also bei manchen Sachen gibt es schon Open-Source-Alternativen, wie zum Beispiel so das ganze Identity-Management oder so. Ja, gibt es mittlerweile echt gute Open-Source-Alternativen. Aber klar, solche ganz speziell für die Firma entwickelten Programme, ja, die fallen erstmal durch, beziehungsweise müssten halt neu entwickelt werden und portiert werden, was natürlich auch nochmal eine Menge an Geld kostet. Ja, und das, bis man das erstmal wieder drinnen hat und den wirtschaftlichen Vorteil da am Ende sieht, ja, da vergeht wahrscheinlich ein bisschen was, beziehungsweise am Ende gibt es vielleicht nicht so unbedingt den wirtschaftlichen Vorteil, ja. Und zu deinem ersten Argument, die wollen nichts Neues ausprobieren, beziehungsweise sie sind an das Alte schon gewohnt. Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier in der Hinsicht, wobei bei Firmen das ja auch nochmal ein bisschen krasser zu tragen kommt. Und zwar ja, kostet die ja quasi das unheimlich viel Geld, wenn so eine riesige Firma dann umgeschult werden muss, so teils, weil diese Arbeitsstunden fehlen dann ganz einfach der Firma. Ja, wenn man es so mal ganz banal sieht, das ja, wird halt blöd, beziehungsweise ja, ist halt nicht so cool. Und ja, darauf sollte man, denke ich mal, auch Rücksicht nehmen, beziehungsweise ja, kann man auch gut nachvollziehen, dass dann manche Firmen da jetzt erstmal nicht wechseln. Wobei, zum Beispiel jetzt das CERN, dieses eine Forschungszentrum, komplett von Microsoft weggeht und genau auf Open Source Software umstellt, was ich auch zum Beispiel richtig cool finde, beziehungsweise ja, es geht schon irgendwie, aber dann halt nur mit erheblichem Aufwand. Und den Aufwand und den Willen überhaupt da hinzugehen, muss eine Firma erstmal richtig aufbringen. Ja, also wenn du sich riesigen Unternehmen wie zum Beispiel eine Automobilfirma oder sowas nimmst, dann ja, ist das eigentlich so erstmal sehr, sehr, sehr schwierig, dann halt da Neues anzupacken.
Beim CERN ist das ja auch noch ein bisschen anders. Also der Ausgangspunkt war ja, dass Microsoft die Lizenzgebühren erhöht hat und dass die dann, CERN dann gesagt hat, okay, das ist uns zu teuer und jetzt brauchen wir eine andere Lösung. Und was der Vorteil bei denen ist, die haben ihre eigenen Entwickler im Haus. Das heißt, die brauchen nicht jemanden von außen, sondern die haben eine eigene Abteilung jetzt dann gegründet und die sollen sich darum kümmern, so nebenbei dieses, was heißt nebenbei, ist jetzt ein kleines Wort für das, was da eigentlich passiert. Also die sollen sozusagen diese Open-Source-Alternative jetzt entwickeln. Das wird sich auch über einen längeren Zeitraum hinziehen, aber das wird dann ganz spezifisch für die Bedürfnisse vom CERN gemacht und es wird dann am Schluss auch funktionieren. Davon kann man ausgehen. Also das ist eine wissenschaftliche Einrichtung mit entsprechendem Background und Know-how und auch Finanzen natürlich. Ne? Da funktioniert das. Mhm. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, dass in der Open-Source-Welt noch nicht angekommen ist so richtig, dass ein Entwickler auch Geld verdienen kann und soll. Also ich habe vor kurzem ein Interview gesehen mit Sean Davis, also der Mensch, Hauptentwickler von XFCE und auch maßgeblich für Xubuntu dann verantwortlich. Und der ist eben ein Entwickler, der am Tag als Webentwickler arbeitet. Ne? Der erstellt Webseiten für Leute und in der Freizeit arbeitet er dann an XFCE. Ja? Und ich habe mir gedacht, als ich das gesehen habe, das ist schön und gut, das ist auch absolut bewundernswert und so weiter, aber das ist doch nicht der Idealzustand. Jemand, der für Microsoft entwickelt, kann seinen Lebensunterhalt damit verdienen. Ja, der kann seine Familie ernähren. Der macht einen Beruf daraus. Jemand, der XFCE entwickelt, macht es irgendwo in seiner Freizeit. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, der viele großartige Entwickler, die es ja draußen gibt in der Welt, möglicherweise davon abhält, in diese Richtung zu gehen, weil man sagt, ich will das aber nicht nur in meiner Freizeit machen. Ja, ich will Programme schreiben, ich will Anwendungen schreiben und ich will dafür bezahlt werden. So wie ja auch Linux-Kernel-Entwickler, die für Intel arbeiten, die werden ja auch bezahlt. Ja, das wissen nur viele Leute nicht. Aber jetzt in dieser Open-Source-Welt, was da alles passiert, was sich die Leute reinhängen und letztendlich bekommen sie überhaupt nichts dafür.
Na, doch schon. Also, wie meinst du? Doch schon, ich denke schon. Also zum Beispiel, gut, es gibt halt einmal, ich denke, wir müssen da zwei Gruppen machen. Die eine Gruppe, hat wirklich quasi, macht das so als Freizeit, als Hobby nebenan und so weiter. Für die ist das aber auch cool, beziehungsweise das ist für die wie, keine Ahnung, wenn du jede Woche zum Fußballverein gehst, gut, da machst du wahrscheinlich jeden Tag dann irgendwas für XFCE oder so. Das ist ja für die Entspannung, das macht ihnen Spaß. Aber ich denke, auf der anderen Seite gibt es auch ganz gut Leute, die mit Open Source ihr Geld verdienen können. Ja, also es gibt ja verschiedene,
aber meistens.
Ja, aber auch in der Entwicklung dann. Also klar, die Firmen verdienen dann mit Support ihr Geld, aber trotzdem entwickeln sie ja ihr Produkt auch weiter und das sind auch ganz normal angestellte Entwickler. Oder du lässt dich über Spenden finanzieren, das gibt's auch.
Ne? Ja, klar, das ist ja logisch. Also dass jetzt bei Red Hat oder bei Canonical oder auch bei SUSE Leute sitzen, die da Geld verdienen, ist ja keine Frage. Aber das, was wir so, ich sag mal, mitbekommen, also darum sage ich ja das Beispiel XFC, das ist ja doch einer der, ich sag mal, bekanntesten Desktops, die es in der Linux-Welt gibt. Und dass da kein einziger von denen, die das entwickeln, Geld verdienen, außer über Spenden. Also Spenden ist ja okay, aber dann bist du ja davon abhängig, was Leute bereit sind zu zahlen. Das ist ja kein fester Beruf in dem Sinn. Drum macht ja der seine Webseiten irgendwo. Und man muss auch überlegen, viele Open Source Sachen, die gut laufen, wo auch Leute dafür bezahlt werden, die gibt es eben auch für Windows. Ja, ein GIMP zum Beispiel gibt es ja auch für Windows und nicht bloß für Linux. Das spielt,
Klar.
glaube ich, auch eine Rolle. LibreOffice, OpenOffice gibt es ja nicht bloß für Linux. Firefox gibt es ja nicht bloß für Linux.
Oder Blender oder sowas, ja.
Ja, also wenn man sich auf das bezieht, was es tatsächlich nur ausschließlich für Linux gibt, dann schaut es ein bisschen dunkler aus.
Ja, da stimme ich dir ein. Ja, stimmt, da gibt es ja nicht so viel Support von anderen, ja. Also, okay, wenn du jetzt zum Beispiel das ganze Linux Mint Projekt siehst, ja, ist eigentlich mittlerweile auch ganz gut verbreitet teilweise, ja, und die verdienen um die oder kriegen durch Spenden um die 15.000 pro Monat oder sowas. Aber wenn du denkst, was für eine Verbreitung das eigentlich am Ende hat, ich würde mal die Verbreitung, ja gut, mit der Verbreitung von XFCE kannst du auf jeden Fall nicht mithalten, aber es ist ja schon relativ groß draußen und hat quasi nur 15.000 pro Monat, wo halt alles mitfinanziert werden muss. Ja, die Server, die Mitarbeiter auch, also dort gibt es tatsächlich auch angestellte Mitarbeiter, aber klar, muss man halt schauen, dass man in der Hinsicht, ich sag mal, ja, um die Runden kommt, aber dafür gibt es ja auch dann nochmal Foundations, die das Ganze halt fördern, ja, also Linux Foundation, GNOME Foundation, alles Mögliche, mir fallen gerade nicht mehr ein. Und von daher, ich denke, wenn du da in so ein Programm reinkommst, dann geht das schon ganz gut, beziehungsweise hast du auch quasi, bist du in der Hinsicht sicher, aber bis du so weit kommst, ja, vergeht viel Zeit, beziehungsweise vielleicht kommst du auch nie rein, weil du entweder zu schlecht bist oder du das falsche Programm entwickelt hast, was nicht so viele Leute interessiert.
Ja, oder ja, also wir sehen ja gerade in der Open Source Welt, dass viele Projekte auch wieder eingestellt werden. Also nicht bloß Distributionen, sondern auch Anwendungen, die nicht mehr weiterentwickelt werden aus irgendwelchen Gründen, weil sich das einfach nicht mehr so richtig rechnet oder was dann ein bisschen halbherzig auch gemacht wird. Und sowas finde ich dann eben schade, ne? Weil das den Weg in die Professionalität einfach behindert. Also ich gebe dir ja recht, es ist ja erstaunlich, was trotzdem alles passiert. Also dass sich Linux Mint zum Beispiel, nur ein Beispiel, auch halten kann. Aber zum Beispiel OpenSUSE, denke ich, hängt absolut am Tropf von SUSE, ne? Also wenn dieses professionelle Umfeld nicht wäre, dann würde OpenSUSE wahrscheinlich bei der Verbreitung, die OpenSUSE momentan hat, nicht lange überleben können. Bei Fedora ist es ganz genauso. Ohne Red Hat wäre es bei Fedora schon sehr, sehr schwierig, glaube ich. Und
Ja.
bei Ubuntu genauso, ohne Canonical. Also man schimpft ja immer auf Canonical, aber das ist Ubuntu ohne die Unterstützung von Canonical, das wäre sehr, sehr schwierig.
Ja, also beziehungsweise müssten die sich nur mal ein bisschen umstellen in der Hinsicht. Ja, die Ubuntu hat ja eine Masse an Server, ja, betreut ja auch richtig viele Sachen in der Hinsicht. Ja, von Ubuntu hängen ja auch ganz viele andere Distributionen. Und ja, ich denke, wenn Ubuntu nicht den Support von Canonical hätte, beziehungsweise ja, am Ende den Support vielleicht von Mark Shuttleworth ein bisschen. Klar, okay, sie verdienen ja mittlerweile auch wieder ein bisschen was, auch so. Aber wenn sie da nicht so die Stütze hätten, dann müssten sie viel, viel mehr auf ihre Community hören und dann könnten sie nicht mal nur ins Blaue so hinein entwickeln. Aber dafür ja, macht sie das auch in gewisser Weise besonders, beziehungsweise können sie mal was ausprobieren, wo sie sagen, okay, das machen wir jetzt mal. Vielleicht ist es cool, vielleicht ist es nicht cool. Ich glaube, meistens hat die Community das dann leider immer anders aufgefasst. Aber ja, in der Hinsicht ist es ja auch, also denen gibt es ja eine echt große Freiheit, das zu machen, was sie wollen am Ende.
Ja, man muss ja die Entwicklung von Ubuntu auch betrachten. Die wäre ja ohne den Mark Shuttleworth überhaupt nicht so denkbar gewesen. Also ohne diesen finanziellen Background, der da war und dieser, ich sag mal auch, viele würden das vielleicht bestreiten. Ich sage jetzt mal auch Idealismus von Mark Shuttleworth. Dass der natürlich als Geschäftsmann auch irgendwelche Interessen dabei verfolgt hat, ist ja logisch. Aber ich sage mal ganz neutral, ohne diesen Background von Mark Shuttleworth und Canonical wäre ja Ubuntu gar nicht da, wo es jetzt ist. Und dann wäre auch Linux Mint gar nicht da, wo es jetzt ist. Na,
Beziehungsweise.
und auch kein Elementary und auch kein Peppermint und auch kein, was gibt es noch an Ubuntu-Derivaten?
Ja, ganz, ganz viele, ne?
Ganz,
Ja,
ganz viele.
leider zu viele. Nee, aber ich denke, ohne Mark Shuttleworth hätte sich die ganze Linux-Welt, vielleicht auch sogar Open-Source-Welt, würde ich mal behaupten, zu schätzen, anders entwickelt. Beziehungsweise wahrscheinlich wären wir jetzt nicht da, wo wir jetzt schon sind, quasi. Und ja, manchmal gibt es solche Vorreiter in der Linux-Welt oder in der Open-Source-Welt, woran dann halt alle profitieren. Ja? Zum Beispiel ja, Ubuntu, ja, die haben ja diesen Installer da entwickelt. Das war ja eigentlich das Markenzeichen von Ubuntu früher, dass man es sehr, sehr leicht installieren konnte. Und ja, daran haben sich dann alle orientiert. Und beziehungsweise das Gute bei Open Source ist ja auch, dass man ja den Code meistens von anderen dann auch mitverwenden kann, ja, unter Attribution, also wie heißt das deutsche Wort, also unter Namensnennung natürlich, aber man kann das natürlich weiter verwenden, beziehungsweise auch irgendwie einbinden, sodass man dann sich darum nicht kümmern braucht und vielleicht dann nochmal eine andere Sache entwickelt und dann andere wieder davon was nehmen. Das ist ja immer so ein Geben und Nehmen, meistens in der Open Source Welt. Und ich finde, das ist wunderschön, beziehungsweise bringt uns auch unheimlich effektiv nach vorne und unheimlich effizient auch, ja, was auch die Firmen dann erkennen.
Ja, und wir dürfen an dieser Stelle natürlich nicht Debian vergessen. Also
Ja,
das
klar.
ja, worauf ja auch ein Ubuntu dann wieder fußen muss und auch ein Mark Shuttleworth musste sich erstmal, der hat ja auch nicht das Rad neu erfunden, sondern der hat ja auch erstmal, und passiert ja noch, also letztendlich greift alles auf die Debian-Paketquellen zu und auf das ganze Paketmanagement, das wiederum von Debian kommt. Nur Debian konnte halt diesen Schritt nicht gehen, weil einfach dieser finanzielle Background gefehlt hat und vielleicht auch ein bisschen die Bereitschaft wegen einer etwas anderen Philosophie, die dahinter steckt. Und insofern hat sich dann, wenn man es genau nimmt, sowas wie Debian bis hin zu Linux Mint entwickelt. So würde ich das sehen.
Ja, genau. Ja, so ein bisschen. Ja, also, ja, ist einfach unglaublich. Ja, oder beziehungsweise Debian wäre ja, denke ich, nie, nie, niemals so groß mittlerweile, beziehungsweise so bedeutend auch die ganzen Debian-Pakete, wenn es Ubuntu nicht gäbe. Ja, das heißt, ein Fork ist ja nie was Schlechtes, beziehungsweise der Fork kann ja dazu führen oder dazu beitragen, dass irgendwas viel, viel populärer wird. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen verrückt, aber super cool, dass sowas funktioniert.
Also ich weiß zum Beispiel, dass an der letzten Mate-Version von Debian der Martin Wimpress mitgearbeitet hat. Und der ist ja der Hauptentwickler von Ubuntu Mate. Na? Und die Debian-Leute sind auch auf den zugekommen. Und da gibt es hinter den Kulissen gibt's eine Zusammenarbeit, die eigentlich viel besser funktioniert als sagen wir mal, die Kommunikation zwischen den Communities, ne? Da ist ja eher so eine Feindschaft da, aber hinter den Kulissen passieren da eigentlich ganz wunderbare Dinge. Also da wird eigentlich viel mehr zusammengearbeitet und wird auch geschaut, was machen die anderen. Ich bekomme da das eigentlich immer mit, auch was Manjaro da erzählt. Der Philipp Müller, der hat auch gesagt, die haben sich mit Martin Wimpress getroffen und haben sich ausgetauscht über Mate und so weiter. Was kann man auch bei Manjaro besser machen? Da gibt es das gar nicht, diese Abgrenzungen, diese völlig unnötigen, sondern da sieht man, dass es das Ganze kommt nach vorne durch Zusammenarbeit und durch Gemeinschaft.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ja. Und auch noch mal ein anderes Thema, wenn ich umschwenken darf, was tatsächlich auch noch die Gemeinschaft möglich war, ist ein Handy, was komplett auf Open Source Treibern ich glaube sogar Hardware, das weiß ich gar nicht, ob es hier Hardware auch unbedingt ist, aber auf jeden Fall auf kompletter Open Source Software basiert. Und das ist, haben wahrscheinlich schon ein paar mitbekommen, das Purism Librem 5 oder 5. Warum die überhaupt mit der Version 5 oder mit der Nummer 5 anfangen, habe ich vielleicht nicht so die Ahnung. Oder vielleicht ist es das fünfte Modell, was sie vielleicht so richtig auf den Markt bringen. Die haben ja schon ein paar Laptops und so weiter auf den Markt gebracht und da auch nochmal eigene Sicherheitsprinzipien. Und das Ganze machen sie jetzt mit dem Handy. Und nach rund 2 Jahren von der Finanzierung sind sie da jetzt endlich, ich sag mal, an den Tag der Auslieferung gekommen und liefern das jetzt in 6 verschiedene Etappen aus. Und so quasi das richtige Serienmodell erscheint erst im 2. Quartal 2020. Und die 2. Generation, also sogar vielleicht schon die 2. Fassung des Librem 5, erscheint dann schon irgendwie ein halbes Jahr später. Ja, also die sind gerade noch so im Start, so im Ausprobieren, beziehungsweise ja. Momentan funktionieren so die Grundfunktionen, also Telefon, Nachrichten, Kommunikation, das Browsen im Web auch noch, aber mehr kann das Ding jetzt erstmal noch nicht und das basiert, soweit ich weiß, auf dem KDE-Framework und bin ich wirklich mal sehr, sehr gespannt, wie das am Ende sich verhalten wird und ich versuche vielleicht sogar an so ein Ding mal ranzukommen, dass wir das uns vielleicht mal ein bisschen genauer anschauen können, aber ich glaube erst, wenn vielleicht so eine Serienversion dann da ist, weil ich denke, ja, so ein Gerät, was man jetzt eh nicht bekommen würde und wahrscheinlich auch noch nicht so gut ist, macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn. Aber unglaublich, dass sie das jetzt nach 2-mal Verschieben von dem Veröffentlichungstermin jetzt doch geschafft haben und ich bin wirklich gespannt, wie das angenommen wird.
Ich finde auch sehr gut, also wie die das machen. Also das ist alles sehr bedächtig, sehr ruhig. Und ich finde auch dieses Verschieben gut. Also warum soll man da irgendwelche Termine einhalten und so weiter? Am Schluss muss ein gutes Produkt stehen. Ich finde auch gut, dass es jetzt noch nicht für alle rauskommt. Das, was jetzt passiert, das ist so mehr für Tester, für Leute, die einfach wissen wollen, wie das funktioniert, die dann auch Rückmeldung geben. Das soll jetzt noch nicht das volle Produkt sein. Und aus den Erfahrungen, die man dann jetzt macht in dieser Testphase, die fließen dann wiederum ein in die nächste Stufe. Und so wird es ganz langsam aufgebaut. Und ich glaube, ich finde das auch super gut. Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass man den Ubuntu Touch Ansatz zu früh aufgegeben hat bei Canonical. Mhm. Also da war man vielleicht zu ungeduldig und hat einfach nicht erkannt, dass sowas ganz, 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 ganz lang dauert. Und beim Librem 5 glaube ich, da sind Leute dahinter, die Geduld haben. Und das mag dann dazu führen, dass man am Schluss tatsächlich ein schönes und gutes Produkt in der Hand hält, auch wenn das erst vielleicht in 5 Jahren ist.
Ja, ich denke, so die Hürde, die am Ende Purism dann auch hat, sind halt die Apps, ne? Also wie viel dann wirklich drauf läuft. Aber ja, ich denke auch, Ubuntu bzw. Canonical hat das zu früh aufgegeben. Die haben das ja insgesamt nur vielleicht 1,5 Jahre so richtig gemacht. Und ich glaube, ein Dreivierteljahr, vielleicht ein Jahr lang im Verkauf gewesen quasi das Handy und haben dann gesagt, nö, wir machen da nicht weiter. Aber gut, das war sowieso so eine Umstellung, auch ich glaube gleichzeitig, wo sie den Unity Desktop rausgeschmissen haben aus der Entwicklung und Ubuntu Touch basiert ja auf Unity, von daher ist das wahrscheinlich ein ausschlaggebender Grund und ich glaube Canonical ging es auch finanziell nicht so gut. Sodass sie eigentlich sowieso die Kosten erstmal runterfahren wollten. Und da war halt Ubuntu Touch eher eine Last. Und das ist natürlich sehr, sehr schade in der Hinsicht. Aber gut, es wird ja immer noch weiterentwickelt von UbiPorts. Ja, haben sich ja eine neue Community gefunden. Und ich glaube, es geht ein Stückchen voran. Solche riesigen Schritte gibt es leider nicht, beziehungsweise ich glaube, sie haben jetzt auch nicht so eine große Finanzierung wie das Librem 5, aber ich bin gespannt. Also zum Beispiel LineageOS kennt man vielleicht auch, ist ja eigentlich auch komplett Open Source in der Hinsicht. Und ja, ist ja auch ein Projekt, was eigentlich schon häufiger, beziehungsweise echt häufig im Vergleich zu dem Firefox Touch hieß das, glaube ich, oder sowas auch ähnlich. Fire OS, keine Ahnung. Die haben ja auch mal so eine mobile Plattform da gebracht, wo sie alles auf HTML basiert haben wollten und so weiter. Das haben sie leider auch aufgegeben. Ich denke, es ist halt erstmal wirtschaftlich gar nicht rentabel, beziehungsweise ja, man musste halt schauen, oder ich denke, das Handy ist sowieso eigentlich eh nur erstmal für Leute primär interessant, die Datensicherheit wollen, die Transparenz wollen in der Hinsicht. Eigentlich müssten das viel, viel mehr sein, die, als es wirklich welche sind, beziehungsweise eigentlich jeder von uns. Aber so ein bisschen der Komfort spielt ja auch die Rolle. Und wenn halt eine sehr, sehr populäre App, wie zum Beispiel WhatsApp, halt nicht drauf läuft und ja, sich halt leider, jedenfalls im deutschen Raum, sehr, sehr viel darunter abspielt, ist das halt zum Beispiel jetzt auch vor allen Dingen auch für Jugendliche oder sowas, zum Beispiel auch für mich, super schwierig, da dann wirklich auf so etwas zu wechseln, ja. Und ja, vielleicht ändert sich das ja nochmal, ja. So die Open Source Apps werden ja auch immer, ich sag mal, aktiver beziehungsweise immer populärer, ja. Zum Beispiel Signal haben immer mehr Leute, auch in meinem Umfeld, und den Brave Browser, der hat ja da auch letztens Rekorde geknackt, sogar in Japan war das, glaube ich, hat da Chrome und Firefox, glaube ich, überholt in den Downloads, ja, als App, und das ist ja eigentlich in der Hinsicht super cool, ja, und die Open Source Apps werden wahrscheinlich schon dann für das Librem 5 verfügbar sein, aber Lineage OS hat in dem Fall halt einfach den Vorteil, dass halt jede APK-Datei darauf läuft, ne? Aber vielleicht kriegt man es ja auch hin, dass APK-Dateien auch unter dem Librem 5 in der Sandbox zum Beispiel laufen. Und ich glaube, das wäre dann auch nochmal richtig interessant. Aber bis dahin wird wahrscheinlich noch viel Wasser den Berg hinunterlaufen.
Ja, du sagst es ja ganz richtig. Das Problem ist sicherlich nicht das Smartphone selber, nicht die Hardware und auch nicht das Betriebssystem, das darauf läuft. Das Problem sind eigentlich immer die Anwendungen, die Apps. Ja, also ich habe das ja auch jetzt gesehen bei dieser Umfrage, die habe ich auch in der letzten Sendung drin gehabt, welche Snaps denn von Linux-Nutzern am meisten heruntergeladen und dann auch verwendet werden. Da hat Canonical eine Erhebung gemacht, und zwar unabhängig von der Distribution für Arch, für Fedora, für Debian, für Ubuntu und so weiter. Und da hat sich eben herausgestellt, auch bei Arch-Nutzern, die beliebteste Snap-App, was denkst du, ist das?
Boah, gute Frage. Ich habe die Umfrage tatsächlich nicht gesehen.
Da, ich denke, deswegen frage ich ja.
Vielleicht, ich würde schätzen, Opera oder sowas oder irgendwas Proprietäres, denke ich auf jeden Fall.
Ja, proprietär, denk mal weiter.
Nicht mal Opera, gibt es nicht Spotify oder so in die Richtung?
Spotify ist es.
Ah.
Spotify ist über alle Distributionen hinweg das Snap-Paket, das am meisten heruntergeladen und somit auch benutzt wird. Also die Leute nutzen Open Source, aber sie brauchen Spotify, weil Spotify da eben der Marktführer ist. Was auch als Snap unheimlich oft heruntergeladen wird, ist Skype.
Nein, sag bloß.
Ja, das ist so. Also das, und auch das über alle Distributionen hinweg, da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Dann haben wir natürlich solche Dinge, das hat jetzt nichts mit proprietär zu tun, nur dass eben der Firefox bei Debian sehr bevorzugt wird. Das liegt eben daran, weil bei Debian nur dieser Firefox ESR, also nur in Anführungszeichen, also du hast ja bei Debian nicht den neuesten Firefox, du hast ja momentan da diesen 60er, während ja der 69er schon draußen ist, und deswegen laden sich Leute, die Debian benutzen, eben dann ein Snap herunter, also eine Canonical-Entwicklung, um auf Debian dann den neuesten Firefox zu benutzen. Aber gut, aber worauf ich raus wollte, war eigentlich sowas wie Spotify. Ne? Also wenn ein Librem 5 nicht in der Lage ist, Spotify zur Verfügung zu stellen, dann denke ich, wird es schwierig. Oder du hast ja schon WhatsApp genannt. Ne? Ja. Also das sind eben nun mal das, was im Social-Media-Bereich passiert oder was überhaupt in der digitalen Welt passiert, ist ja immer noch sehr proprietär. Mhm. Ja, also was die, also nicht jetzt was vielleicht gut oder sicher oder gut funktionierend und genauso gut wäre, sondern das, was die Leute tatsächlich benutzen. Ja, und wenn die jetzt ein relativ teures Smartphone sich anschaffen und dann sagen sie, okay, aber WhatsApp geht nicht und Spotify geht auch nicht und ich möchte eigentlich über Skype mit meiner Oma telefonieren, weil das kann sogar meine Oma, dann schaut es schlecht aus. Ja, und dann, aber wenn wir das alles einbauen, dann ist es ja auch kein Open-Source-Phone mehr. Also möglicherweise, ne? dann werden vielleicht auch andere Dinge wieder implementiert.
Ja, ich denke, in der Hinsicht sollte man das wirklich auch nochmal beachten, ist auch bei den Snap- bzw. Flatpaks, dass die Dinger ja eigentlich in der Sandbox laufen und gar nicht so richtig auf das System in der Regel zugreifen können. Kommt halt drauf an, wie es konfiguriert ist. Und von daher denke ich, dass dann da auch die meisten jetzt Linux-Nutzer bzw. eigentlich dann auch Open-Source-Verfechter quasi ein Auge zudrücken, bei Spotify zum Beispiel. Weil erstens musst du ja eigentlich kaum private oder persönliche Daten angeben. Ich glaube, E-Mail und Passwort reicht sogar, glaube ich. Das ganze Ding läuft abgeschottet in der Sandbox und du hast coole Musik. Und ja, das zieht halt ganz einfach, ja. Aber ich denke schon, dass Librem 5 das, oder halt jede andere Open-Source-mobile Plattform das implementieren könnte, beziehungsweise auch angenommen wird, beziehungsweise auch, ich sag mal, ihr Ziel nicht verfehlt, wenn man eine Alternative anbietet, solche Sachen halt auch in der Sandbox laufen zu lassen.
Absolut, da gebe ich dir absolut recht. Aber man sieht eben auch, gerade bei uns im Desktop-Bereich, welche Widerstände es auch gegen Flatpaks und Snaps gibt. Na, das wird ja von vielen Leuten ganz vehement abgelehnt.
Auf jeden Fall.
Weil es sozusagen dieses Grundschema, das es gibt, irgendwie über den Haufen wirft. Ne? Also da gibt es nicht bloß Hurrarufe, sondern das wird teilweise dann schon auch ganz bitter bekämpft. Und ich denke mal, das könnte auch in der Smartphone-Welt dann genauso sein, dass man der Sandbox da nicht traut. Ne? Das ist ja auch das mit Flatpaks und Snaps, dass immer gesagt wird, ja, aber ich weiß ja nicht, was dann da drin ist. Ne? Und ja, und was die da implementieren, und dann wird es doch wieder unsicher dadurch. Ne?
Ja, das ist die Sache, ja. Das ist schon eine Frage in der Hinsicht, ja. Also ich denke nicht, dass es primär die Sicherheit ist bei Flatpaks und Snaps, sondern einfach so eine Abneigung gegen was Neues, finde ich. Also, weil Flatpaks und Snaps ermöglichen uns ja wirklich richtig tolle Sachen, beziehungsweise wie willst du sonst auf einem Gen-Tool zum Beispiel Spotify zum Laufen bringen, nativ, und dann noch gleichzeitig irgendwie Skype oder so? Da brauchst du ja viel, viel, viel mehr Zeit, als wenn du ganz einfach dir das Snap oder Flatpak selber kompilierst und dann da halt die Sachen drauf installierst, ja? Ich denke, es nimmt ja zum einen super viel Arbeit ab. Dieses Cross-Plattform ist halt super cool in der Hinsicht. Also Cross-Distribution müsste man vielleicht in dem Fall sagen. Aber keine Ahnung, die meisten sind halt so auf ihren Paketmanager fixiert, ja? Die einen auf Pac-Man, die anderen auf APT, die anderen auf wie heißt der von RPM? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls, ja, die sind alle noch auf die konventionellen Paketmanager, ich sag mal, ja, fixiert oder fokussiert. Und zum Beispiel das, was Canonical ja zum Beispiel mit dem Chromium-Paket gemacht hat, dass es eigentlich nur Snap installiert und halt unter Snap das Chromium installiert, das muss ich sagen, geht ja gar nicht in der Hinsicht, ja. Und ich denke, das hat jetzt auch nicht alles gefördert, dass man Snap und Flatpak als Chance sieht, sondern eher so als, eigentlich den neuen Scheiß brauchen wir gar nicht, beziehungsweise ist mir egal. Auf meine Distribution läuft das und das und das und die anderen sind mir so egal. Und wenn das halt das eine bei mir nicht läuft, dann habe ich wieder was zu tun in der Hinsicht. Und das finde ich schade, dass man das so sieht. Aber ich denke schon, insgesamt wird schon angenommen am Ende. Aber
am Ende auf jeden Fall. Ja. Also, und also Red Hat geht ja da auch einen unbeirrbaren Weg. Also jetzt dann auch, was dann mit Fedora, Silverblue und so weiter passieren soll, und es wird sicherlich dann irgendwann Standard werden. Also das ist noch viel radikaler, was die vorhaben. Also die wollen ja Flatpaks so richtig reinpushen. Also ich habe so den Eindruck, noch viel mehr als Canonical das mit Snaps vorhat.
Ja, stimmt, ja. Oder auch, die wollen das halt ganze modular machen, was ja eigentlich auch super ist, beziehungsweise vieles vereinfacht und diese blöden Abhängigkeitsprobleme vielleicht am Ende wirklich aus der Welt schafft. Zum Beispiel bei Flatpak hast du, ich weiß nicht, ob ihr das genauso wisst, hast du tatsächlich auch Abhängigkeiten von anderen Flatpaks. Aber das super coole bei Flatpaks ist, demnach ist alles ja in der Sandbox läuft, dass du auch mehrere Versionen von der Sache auf der Festplatte haben kannst. Gut, das fragt sich dann in der Hinsicht auf den Sinn, warum brauchst du zweimal das gleiche in unterschiedlicher Version? Aber in dem Fall ist Speicherplatz ja, jetzt würde ich erstmal sagen, zweitrangig. Und das ist halt eine super coole Sache. Und macht vieles halt einfach.
Ja, also das mit dem Speicherplatz, viele sehen das immer noch als Problem. Ne? Und die sagen, ja, warum ist das jetzt so aufgeblasen? Auch ein Snap, das ist, verbraucht ja so viel Platz auf meiner Festplatte. Und ja klar, also wer jetzt ältere Computer hat, für den ist das vielleicht tatsächlich im Moment nicht super geeignet. Muss man zugeben.
Ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung, ich denke, da wird sich einfach nur aufgeregt drüber, ja, dass man da schon wieder so und so viel Megabyte oder das sind tatsächlich auch mal irgendwie 300, 400 Megabyte oder sogar mehr für so ein einziges Flatpak oder so. Wobei es da natürlich auch wieder kleinere gibt, aber es wird sich schon aufgeregt, beziehungsweise ich kann es das schon so ein bisschen nachvollziehen, aber am Ende kommen, ganz ehrlich, ja.
Ja, In der Linux-Community ist ja das Wort Bloat immer so verbreitet. Ne? Und alles, was um 2 Megabyte größer ist, als es eigentlich sein könnte, ist Bloat. Ne? Also es ist alles immer aufgeblasen und man hat da etwas, obwohl es ja niemandem schadet. Ne? Also die Leute sagen, da ist jetzt ein Programm drauf, das nutze ich gar nicht. Das ist Bloat. Das ist Müll. Ja. Dabei ist es völlig egal, weil meistens, also eine ganz normale Anwendung, die man nicht öffnet, die tut dem System überhaupt keinen Schaden an. Ne? Also deswegen läuft das System nicht langsamer, nicht schneller. Es passiert, das Einzige, was ist, was ein System verlangsamen kann, das sind irgendwelche Dienste, ne, die automatisch laufen, die im Hintergrund die ganze Zeit werkeln, ohne dass man die möglicherweise braucht. Aber wenn ich jetzt ein GIMP drauf habe und ich brauche gar kein GIMP, dann kann ich das entweder drauflassen, weil es überhaupt keinen Schaden erzeugt, oder ich deinstalliere es ganz einfach. Und ich verstehe da immer die Problematik nicht. Und da kommt auch dieses Ding bei Flatpaks und Snaps, ja, dass man sagt, ja, die verbrauchen ja so viel Platz. Ja. Warum? Und da kommt dieser Bloat-Gedanke wieder ins Spiel. Ne? Das, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So wie auch dann gesagt wurde, es wird ja mittlerweile auch schon verglichen, wie groß ist eine ISO-Datei. Hat die jetzt 1,6 oder 2,1 Gigabyte? Ja, mir ist das eigentlich echt wurscht, muss ich sagen. Das spielt keine Rolle.
Ja, ich denke am Ende sogar vielleicht ein bisschen bei manchen, die noch irgendwie mit der deutschen Internetleitung zu sehr zu kämpfen haben. Aber ansonsten, klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, was mich jetzt zum Beispiel dann schon etwas stört, dass dann so eine OpenSUSE ISO dann irgendwie 4,6 GB groß ist. Gut, die haben auch nochmal ein anderes Konzept und so weiter. Aber es ist dann schon ein bisschen mehr. Aber ob das jetzt, ja gut, ja. Ich denke, da werden sich auch ein paar aufregen.
Mich stört es deswegen nicht, weil ich sehe das auch globaler. Ne? Es gibt Leute, die haben eben überhaupt keine gute Internetverbindung. Ja, nicht jetzt in Deutschland, sondern gehen wir mal ganz woanders hin, wo es einfach gut ist, wenn diese Dateien, die man möglicherweise braucht, schon in der ISO-Datei mit drin sind. Also das heißt, ich kann bei OpenSUSE kannst du ja trotzdem, auch bei dieser riesigen ISO-Datei, kannst du ja aussuchen, was du letztendlich installierst. Na, du kannst jetzt natürlich hergehen und kannst sagen, ich nehme GNOME oder KDE Plasma, so wie es mir da angeboten wird, aber du kannst ja auch reingehen und kannst sagen, ich weiß nicht, bei SUSE heißt es auch etwas anderes oder individuell oder irgendwie, und dann kannst du dir aus dieser ISO-Datei das zusammenstellen, wie du möchtest, und du musst nicht zwingend ins Internet deswegen. Ja. Und das finde ich für Leute, die immer ganz schlechtes Internet haben, die wesentlich bessere Lösung als zum Beispiel einen Netzinstaller, wo ich mir alles aus dem Internet holen muss. Das ist für uns gut, weil wir relativ gute Internetverbindungen haben. Selbst die, die schlechte Verbindungen haben, haben ja noch gute. Aber es gibt Länder auf der Welt, die auch Computer nutzen wollen, vielleicht auch im Open-Source-Bereich, die dann vielleicht Stunden warten müssen. Und da finde ich es gut, wenn die ISO-Datei so groß ist.
Jo, auf jeden Fall. Nee, also es hat schon seine Vorteile, ja. Also jetzt, ja, bei mich zum Beispiel würde es jetzt ein bisschen stören. Aber ja, das mag ja jedem seine eigene Sache sein. Ja, am Ende tatsächlich nochmal ganz kurz vielleicht eine Nachricht, was dich jetzt auch vielleicht nochmal überraschen wird. Und zwar direkt heute Morgen kam die Meldung, dass der Richard Stallman tatsächlich auch weiterhin die Spitze von dem GNU-Projekt sein wird. Also er zieht sich tatsächlich nicht ganz zurück aus der Open-Source-Welt, was ja am Anfang von vielen so publiziert wurde, meinte er, nö, das GNU-Projekt und die FSF, das müsste diese Free Software Foundation oder sowas sein, genau, ist nicht dasselbe und er bleibt auf jeden Fall weiter, ich sag mal, GNU-Leiter und ja. Wollte ich euch nur noch mal am Ende mitteilen, ja, beziehungsweise die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, Richard Stallman hat sich vor, ich glaube, einer Woche so ein bisschen, ja, anscheinend so ein bisschen zurückgezogen aus der ganzen Open-Source-Welt und ja, doch, bleibt jetzt trotzdem noch GNU, ich sag mal, Projektleiter und von daher, ich denke, für das GNU-Projekt wird es wahrscheinlich schon am Ende noch eine Bereicherung sein. Genau.
Ja. Okay. Oh, was? Ja, ich bin gespannt auf die Reaktionen, ganz ehrlich.
Oh ja, ja, ich bin auch gespannt. Ja.
Denn die Reaktionen auf das, was da alles passiert ist, die waren ja im Internet unfassbar. Also da wurde ja dermaßen hitzig diskutiert wie schon lange nicht mehr. Hm. Also noch hitziger als bei irgendwas, was Canonical macht.
Bei allem, ja. Weil ich glaube, also, alle so richtig betroffen waren halt in der Linux-Welt. Ja, das GNU, also ich würde schon fast Richard Stallman schon fast als wichtigere Person als Linus Torvalds ja eigentlich titulieren. Ja, er hat das Ganze ja, dieses ganze, ich sag mal, System, beziehungsweise diesen ganzen Gedanken ja erstmal so richtig vorausgebracht, ja. Gut, dass er dann halt in anderen Hinsichten auch etwas freier denkt, ist dann halt, ja, ist halt leider so. Aber gut, ist ja, ja, ne?
Ja. Ich sehe das durchaus sehr zwiespältig, muss ich sagen.
Ja, du.
Aber es ist eine schwierige Sache. Also ja. Ich würde den jetzt nicht deswegen, weil er unzweifelhaft für die Free Software Welt gemacht hat und weil wahrscheinlich vieles undenkbar ist ohne ihn. Ich würde aber dennoch deswegen nicht verteidigen wollen, was er sonst so für Ansichten hat.
Also ganz klar, das Berufliche mit dem persönlichen Trend quasi in der Hinsicht, oder?
Aber das muss man ja generell. Ne? Ja. Also es ist ja auch so, wir hatten ja auch in der Filmwelt hatten wir solche Geschichten, ne? Also wo Schauspieler entsprechend Dinge gemacht haben, wo man sagt, das ist aber gar nicht gut. Wir haben das Ganze in der Kirche,
ist überall eigentlich.
Also, wo Leute, die eigentlich Vertrauenspersonen sind, sich dann auch verhalten haben wie die letzten. Und deswegen darf man natürlich die Sache nicht verurteilen. Man darf nicht so weit gehen, dass man jetzt das auf das überträgt, was da geleistet wurde.
Ja.
Wobei ich aber auch der Ansicht bin, man sollte auch keinen Personenkult betreiben. Man tut den vielen Leuten, die für Open Source und für Free Software seit vielen Jahren arbeiten, auch ein bisschen Unrecht, wenn man dann alles auf eine Person reduziert.
Ja, wobei, ja, also dieses Problem ist ja quasi nur auf ihn reduziert. Aber ja, oder meinst du, dass so ein ganzes Projekt zum Beispiel auf eine Person
projiziert wird? Ja, ich meine seine Leistung, die unzweifelhaft vorhanden ist, aber er alleine hat das nicht so weit gebracht, wo wir heute sind.
Ja, also, auf jeden Fall. Ja.
Es gibt viele, viele Menschen, die sich für diese Sache engagiert haben und die auch mindestens genauso viel im Hintergrund gearbeitet haben, damit die ganze Sache nach vorne geht. Aber das sind eben nicht diese, ich sag mal, Vorzeigemenschen. Die arbeiten irgendwo im stillen Kämmerchen und machen da etwas und leisten ihren Beitrag und über die redet aber keiner. Mhm. Und ich denke, ohne diese Menschen, und das sind nicht Hunderte, sondern das sind wahrscheinlich Tausende weltweit,
auf jeden Fall,
würde es die Free Software Welt auch nicht geben. Also auch ein Richard Stallman hätte das nicht alleine hinbekommen. Und deswegen bin ich auch bei allem Verdienst, das er hat, aber das auf eine Person zu reduzieren und zu sagen, ohne den gäbe es das alles nicht oder wären wir jetzt nicht da, wo wir sind.
Meinst du das wirklich? Ich denke schon, dass Richard Stallman halt in der Hinsicht das halt angepackt hat am Anfang und in die richtige Richtung getrieben hat. Aber jetzt, wenn er quasi jetzt vor ein paar Jährchen vielleicht weg gewesen wäre oder sowas oder halt irgendwie, keine Ahnung, sich mit was anderem beschäftigt hätte, ja, dann hätte, ich denke, seine Position vielleicht jemand anders eingenommen.
Ja, das meine ich ja damit. Also erstens hätte seine Position jemand anders eingenommen und zweitens, wie gesagt, das ist wie bei jeder Firma, bei jedem Betrieb. Also die Firmen sind generell nichts ohne die Mitarbeiter und hier ist es auch so. Es braucht jemanden an der Spitze, der vielleicht irgendwie immer Visionen hat und das Ganze anschiebt, aber wir brauchen auch die Leute, die das Ganze dann wirklich machen. Und das sind eigentlich die wahren Helden, weil über die redet ja gar keiner.
Auf jeden Fall,
ja. Und es ist ja auch so bei Linus Torvalds, natürlich hat der das Ganze begonnen, aber der Kernel, wie er jetzt entwickelt wird, der würde mit Sicherheit auch ohne ihn weiterlaufen in irgendeiner Form. Also ohne ihm was wegnehmen zu wollen, aber
ich verstehe dich, ja.
Es würde jetzt nicht aufhören, einen Linux-Kernel zu geben, wenn Linus Torvalds morgen zurücktreten würde und nichts mehr machen würde. Es würde weitergehen, vielleicht nicht mehr in derselben Richtung, vielleicht nicht mehr so, wie er sich das denkt, aber es ist nicht mehr zu stoppen und auch die Open-Source- und Free-Software-Entwicklung ist nicht mehr zu stoppen. Das würde weitergehen, auch ohne Stallman. Der könnte ja auch morgen beim Verkehrsunfall umkommen und einfach sterben. Na, was schrecklich wäre, aber deswegen würde jetzt nicht morgen alles eingestampft werden und es würde weitergehen, mit Sicherheit.
Ich denke, du hast recht, ja. Also, ja, es gibt eigentlich nicht viel mehr dazu weiter zu sagen, ja. Also, gut, ich selber freue mich so ein bisschen fürs GNU-Projekt, dass er dabei bleibt, ne, solange irgendwie, ja, nicht mehr so viel Äußerungen in der Hinsicht getätigt werden, ist ja alles cool. Und ja, ich würde sagen, aber tatsächlich sind wir auch schon jetzt tatsächlich schon über eine Stunde drüber. Das ist ja unglaublich, wie schnell das jetzt wieder ging. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen, ihr hattet auch eine schöne Zeit, beziehungsweise bei euch ging es auch schneller rum als eine volle Stunde. Hoffen wir mal.
Ja, also die Stunde ist tatsächlich um. Wir haben wieder gequatscht. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht hier mit uns, mit Jean und Joe. Und ja, hört euch das Ganze an. Ihr könnt auch gerne Meinungen hinterlassen, wie immer. Es gibt viele Möglichkeiten, sich das Ganze anzuhören. Unter anderem auch auf dem Kanal von Linux Guides. Und ja, also bleibt uns einfach gewogen.
Jo, und wir bleiben euch hoffentlich auch wieder gewogen. Und zwar nächste Woche wieder, denke ich, ne?
Ja, und bis dahin, schaut vorbei auf meinem Kanal, schaut vorbei auf dem Kanal von Jean. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der mit uns in Kontakt tritt.
Jo, auf jeden Fall. Ich wünsche euch was. Macht's gut und ja, dir Joe und euch Zuschauer bis vielleicht nächsten Freitag bzw. Sonntag wieder. Ciao.
Tschüss.